Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem eifrigen
Jan. Du könntest mit dem fröstelnden Jan sagen. Es sind die 16 Grad draußen, was soll das?
Ja, und mir.
Und dem fantastischen Dom.
Ja, so. Genau, danke dir. Mich hat es auch total, also ich weiß nicht, Samstag irgendwie war es noch so schwül, da konnte man noch nachts ohne Decke schlafen.
Musste man sogar.
Ja, Sonntagabend, weiß ich nicht, da sind wir, wo waren wir denn da? Waren wir irgendwo in Köln unterwegs, waren in so einem Biergarten und dann hatten wir so 18 Uhr und dann war so vom Winkel der Sonne her, ne, wurde schon ein bisschen schattiger an mancher Ecke. So, und ja, ganz im Ernst, ne, ich war froh, dass ich so mein Zip-Hoodie dabei hatte, ne, da wurde dem alten Mann schon frisch. Und abends sind wir nochmal ins Kino gegangen. Zu Fuß und boah, da hatte ich dann aber wirklich ein Jäckchen an, ne?
Ja.
Und da dachte ich so, was ist das denn hier? Jetzt hat einer echt hier die Heizung ausgedreht, ne?
Das hatte ich auch letztens. Bin ich mit dem Fahrrad irgendwo von irgendwo nach Hause gefahren. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Und hab irgendwie nur ein T-Shirt und so eine relativ dünne Jacke drüber gehabt. Und dachte so, oh fuck, nee, viel zu. Nee, hab ich keinen Bock drauf.
Ja. Nee, ja, für mich ist auch so, das ist jetzt auch für mich wieder die Zeit, wo ich so sage, habe ich keinen Bock einkaufen zu gehen, ne? Also in so und oder auch schwimmen gehen ist für mich so ein absolutes No-Go. Also schwimmen geht für mich echt nur so von kurzer Hose, T-Shirt, Unterhose an, klar, und dann einfach die drei Sachen ausziehen, in die Schwimmhose rein, dann nach dem Schwimmen duschen und zack, zack, wieder nur diese drei Teile anziehen, vielleicht und dann Flipflops, ne? Also vier Sachen maximal im Sommer. So, aber dieses, und jetzt ziehe ich die eine lange Socke an und die andere lange Socke und oh, jetzt ist es aber zwischen den Zehen noch, innen noch nicht so 100% trocken, ja. Alter, ich hasse Schwimmen, ne? Und dann sind da noch andere Menschen. Nein, also wie gesagt.
Mein Problem ist halt auch echt so, wenn du im Meer schwimmen gehst, ist es aus irgendeinem Grund was anderes. Ich weiß nicht so richtig warum, aber in einem Schwimmbad muss ich auch viel zu sehr drüber nachdenken, was so im Wasser drin ist.
Ja, im Meer, je nachdem.
Ich meine, wenn man schon so ein bisschen, ne, das ist ja eh eine Sache, wenn man auch Kampfsport macht, dann ist man ja eh so ein bisschen auch vorsichtiger mit so Hautgeschichten und so, achtet man einfach sehr, sehr penibel auf so Geschichten und dann ist halt das die Vorstellung Schwimmbad halt Horrorszenario irgendwie so.
Ja. Ach ja. Naja, auf jeden Fall, ich bin wieder froh, wenn es wieder warm wird. Ne? Ich freue mich jetzt schon wieder auf in 6 Monaten. Das wird dann, ja. Ah, Mann. Jo, nee, ansonsten, wir haben wieder ein nettes, ja, ein Schreiben bekommen von einer Hörerin, beziehungsweise einem Hörer. Die waren so ein bisschen deckungsgleich, keine Ahnung warum. Ob die zwei sich kennen, ob die wahrscheinlich hat der eine seine Anfrage gestellt und hat zu seiner Bekannten gesagt, hier, stell die auch mal. Da hat die schnell in ChatGPT gesagt, stell die Anfrage jetzt mal in weiblich. Und dann hat sie die ganz schnell rausgeschickt, damit wir einfach den Druck sich erhöht auf das nachfolgende Thema.
Also nur als Rückmeldung, der Dom spürt das Knie im Nacken.
Ja, genau. Es ist schon erdrückend, ja. Ja, auf jeden Fall haben wir die magische Frage, und zwar nach dem, wo wir glauben oder ob wir glauben, dass Krav Maga irgendwie so den Zenit überschritten hat. Und ob Krav Maga denn eigentlich überhaupt noch taugt und irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend ist das, was wir so in den letzten Wochen, Monaten schon mal so von uns gegeben haben, wenn wir halt drum gebeten haben, ey Leute, bitte entwickelt euch weiter. Irgendwie ist das so rübergekommen, als hätten wir grundsätzlich was gegen Krav Maga, ne? Und ganz ehrlich, Leute, also das, was wir hier immer noch anbieten in der Self-Defense-Box, ist Krav Maga und wir stehen auch hinter Krav Maga. Nur, wir sind halt große Freunde davon, einfach zu sagen, es muss eine Weiterentwicklung stattfinden, weil wenn das halt nicht gegeben ist, ja, dann, das geht nicht, ne? Ich meine, letztendlich muss man sich halt vorstellen, ne, der Lichtenfeld, der ist 99 gestorben, so, und da muss es einfach eine Weiterentwicklung geben, ja. Also wenn dann Leute immer noch das Gleiche unterrichten wie vor 25 Jahren, ja, das kann nicht sein, weil in den letzten 25 Jahren hat sich einfach viel zu viel getan. So. Und jetzt ist die große Frage, ist Krav Maga wirklich auf dem absteigenden Ast? Und ich, altes Marketing-Lude, habe mir noch direkt mal Google Trends aufgemacht, ne? Und habe da jetzt mal so, mal so 4 Begriffe reingehauen. Google Trends, für die, die es nicht kennen, trends.google.de. Da könnt ihr von 2004 angefangen gucken, wie sich gewisse Begriffe oder halt Trends entwickelt haben. Ja,
es gibt
da
auch gerade ganz böse Statistik-Flashbacks hier zu sitzen.
Ja, mit dem. Ja, aber das ist doch chillig, weil das ist ja wenigstens bunt. Ne? Auf jeden Fall. wo wir im Thema Flashback sind, ja. Also man kann halt zum Beispiel auch eingeben, Nike Air Jordan 2001er. Ja, und dann kann man einfach mal gucken, wie, oder 2001er jetzt nicht schlecht, weil das Ding ist erst auf 2004 losgegangen. Sagen wir einfach 2004er, ja, oder keine Ahnung, ihr könnt nach irgendwelchen Marken suchen. Dann seht ihr einfach, wie das Suchvolumen sich dann, ihr könnt das länderspezifisch machen, ihr könnt das weltweit machen, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Und das ist halt unfassbar interessant. Ne? Wir haben jetzt einfach mal Deutschland genommen und haben 5 Suchbegriffe eingegeben. Einmal MMA, einmal Krav Maga, einmal Brazilian Jiu-Jitsu. Ich hatte auch einmal die Variante BJJ genommen, aber die war prozentual gleich ausgelastet. So, das ist halt immer das Doofe mit den unterschiedlichen Schreibweisen, ne? Genau das gleiche, dann habe ich noch Selbstverteidigung genommen und dann natürlich Wing Chun. Aber Wing Chun hat halt auch ein gigantisches Problem, dass natürlich jeder Wing Chun anders schreibt, aus irgendwelchen markenschutzrechtlichen Gründen, ja. Und ja, das ist natürlich dann unpraktisch, ne? Wenn man dann sagt, ja, naja, egal. Auf jeden Fall, deshalb ist das jetzt leider nicht wirklich messbar, ja. Auf jeden Fall unter ferner Liefen, so in den letzten 21 Jahren. Wobei es beim Wing Chun, haben mir so ein paar Kumpels erzählt, die auch hier Wing Chun als Sifu, irgendwie sowas unterrichten. Die haben halt erzählt, dass immer wenn diese Ip Man-Filme wieder rauskamen, haben sie in ihren Schulen zumindest so ein kleines bisschen mal wieder einen Aufwind gehabt. Ne? Aber ansonsten ist das Thema eigentlich, ja, eigentlich ist eigentlich nur noch eine Kinderselbstverteidigung, weil irgendwelche Eltern, die dann in den 90ern, Anfang der 2000er mal Wing Chun trainiert haben, sagen, so, jetzt muss der kleine Kevin auch zum Wing Chun, weil mir hat das damals so geholfen, irgendwelche Holzpuppen zu verprügeln und mich mit den Unterarmen aneinander zu reiben, um Kettenvorstöße zu machen. Und das ist auch jetzt im Winter geil. Übrigens, die Technik wäre jetzt auch super. Ne? Wenn dir kalt ist, mach Kettenvorstöße, hast du warme Unterarme. Ne? Naja, auf jeden Fall.
Das Blut wieder in die Hände reingehauen.
Ja, auf jeden Fall. So, und naja, man sieht halt einfach, dann habe ich, die anderen Begriffe sind halt, wie gesagt, MMA, Krav Maga, Brazilian Jiu-Jitsu, Selbstverteidigung, Wing Chun. Ich habe es in verschiedenen Varianten geschrieben. Man sieht so ein paar kleine, minimale Ausschläge vor 21 Jahren mal, ja, aber gefühlt seit Anfang 2017 ist das Thema komplett totsuchtechnisch, ja, zumindest die Schreibweise Wing, C-H-U-N-G. Und mit TSUNG
ist noch weniger los.
Dann muss man quasi schon in den Keller gucken. Ne? Dann schlägt es eher nach unten aus. So, das heißt, haben wir im Grunde MMA, Krav Maga, Brazilian Jiu-Jitsu und Selbstverteidigung. Und was wir natürlich mal machen könnten, wäre, wir entfernen Wing Chun und schicken es in seine Bedeutungslosigkeit und machen mal Thai-Boxen. Gucken, ob wir unter Thai-Boxen vielleicht was finden. Ja. Gucken wir mal. No, ist auf jeden Fall mehr los als beim Wing Chun. Okay, aber trotzdem. Unter ferner Liefen. Wobei man dazu sagen muss, natürlich diese ganzen Werte, ne, ich sag mal so, bis 2010, wo auch so das iPhone draußen war und wo es dann auch so langsam losgeht mit diesem, dass das Internet wirklich in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen ist, da kann man natürlich diese ganzen Zahlen vor 2010 ein bisschen schlecht auswerten. Aber
YouTube gibt es jetzt zum Beispiel erst seit 2005 oder so, ne? Ist halt dieser Wert davor.
Richtig. So, und deswegen, naja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall so, man merkt richtig, dass zum Beispiel MMA, ja, wenn man jetzt zum Beispiel ins Jahr 2010 geht, ne, nur so als Beispiel, im Oktober 2010, da hatte von, sagen wir mal, wir haben den Wert 100, dann hat dann MMA den Wert 58, ja, das ist dann quasi, wie sich dann letztendlich in der Relation zu den anderen Punkten da im Grunde diese Suche, also die Suchanfragen bei Google sich entwickelt haben. So, und dass dann in Deutschland Menschen nach diesem Keyword MMA gesucht haben, da war dann quasi, wenn man jetzt den Wert 100 hat, 58 haben danach gesucht, also nicht 58%, sondern die Zahl 58, ne? Und ja, Krav Maga waren 20, Brazilian Jiu-Jitsu waren auch schon 20, Selbstverteidigung waren 12 und Thai-Boxen waren 4. Ne? Nur damit ihr mal so eine Relation habt. So. Und dann geht's eigentlich weiter. Also im Grunde war damals schon haben schon 20 mal mehr Menschen, nee, nicht 20, 3 mal mehr Menschen danach gesucht nach MMA im Oktober 2010 als nach Krav Maga. Muss man ganz klar sagen. So, und jetzt geht's natürlich ab, wenn man jetzt dann auf einmal so sieht, ja, der Höhepunkt des Krav Maga war dann letztendlich eigentlich so Dezember 2015, Januar 2016. Das war so ein absoluter Ausschlag, weil Ende 2015 war ja diese Geschichte da in Köln am Bahnhof in der Silvesternacht, diese schlimme Sache. Und dann hat sich damals RTL und alle Medien drauf gestürzt und alle haben gesagt, ja, der neueste heiße Scheiß ist im Grunde Krav Maga, ja. Und dann ist dann tatsächlich dieser Wert von Krav Maga, was ich eben gesagt habe, von Oktober 2010, wo er immer so bei um die 20 lag, dann gab es hier und da schon mal so eine kleine Spitze, mal 31, mal 27, dann wieder 30, dann war tatsächlich Krav Maga im Januar 2016 bei 46. Ja, das ist auch somit wirklich der absolute Höhepunkt gewesen, dass dann halt bei Google in Deutschland dann dieser Trend, ja, dieser Trendwert fürs Krav Maga bei 46 lag. Aber gleichzeitig lag MMA dann trotzdem noch bei 65. Ja, also das heißt, das war immer noch so weit. Und was dann, sagen wir mal, so seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat, war dann der Begriff Selbstverteidigung. Das waren dann wahrscheinlich die Leute, die dann gesagt haben, oh, jetzt muss ich einen Selbstverteidigungskurs machen, dann gebe ich mal bei Google Selbstverteidigung XY ein und dann geht's ab. So, das heißt, da war tatsächlich Selbstverteidigung mit 72 sogar über MMA. So, und dann geht's im Grunde auch mit dem Krav Maga, geht's halt, ja, dann geht das halt wieder so zurück zu seinen Werten wie früher. Es ist immer so bei um die 25 bis 30, ja, es ist immer gleich geblieben. Und dann kam die Corona-Zeit, ja, dann war so, dann merkt man halt bei allen Kampfsportarten, so April 2020, war dann sogar MMA mal nur bei 32, ja. Da, wo Krav Maga immer so im Durchschnitt war, war dann MMA bei den Suchanfragen dann einfach mal in der Spitze angekommen, also ne, im Sockel, das war der Sockel für das MMA. Ja, also dann sieht man einfach, okay, da war halt alles zu. So, und dann geht's halt wieder so ein bisschen hoch. Das war so die letzte Spitze. Dann geht alles hoch. MMA auf 58 und Krav Maga auf 24. Das war dann so im September 2020, als dann so August 2020, September 2020 so wieder ein paar Lockerungen waren, die Leute sich wieder nach Normalität gesehnt haben, ne? Ja, und dann kommt auf einmal wieder der erste dicke Lockdown. Das war ja dann, Dezember 2020. Dieser schwachsinnige Lockdown. Und dann geht's halt wieder hoch so ein bisschen. Aber Krav Maga hat sich eigentlich seitdem nie wieder so richtig erholt. Es ist also von den Trends her, von diesem Trendwert her, hat es nie wieder die 20 überstiegen. Ja, muss man ganz klar sagen. Hingegen ab März 2021 dann MMA kontinuierlich gestiegen ist. Ja, das Interesse auf Google. Und dann MMA dann auch irgendwann mal dann den Top-Wert von 100 erreicht hat, ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte dann Krav Maga 18 und Brazilian Jiu-Jitsu 19, beziehungsweise Selbstverteidigung 18, ja.
Problem ist nur, du musst dabei bedenken, dass wir uns ja gerade nicht zum Beispiel Google Maps-Anfragen ansehen, sondern wir gucken uns ja die Gesamtanfragen von den Google-Services an. Und dabei ist halt einfach der Punkt, dass MMA in den letzten, sagen wir so, 6-7 Jahren auch als, ich sag mal, geschauter Sport extrem an, ja, Popularität zugenommen hat, während Krav Maga nichts ist, was du dir quasi irgendwie international übertragen mal, ne, angucken kannst.
Und das war ja halt in der Corona-Zeit auch so interessant.
Deswegen sind die so,
ja,
stabil geblieben.
Das ist nicht so stabil, genau. Ja, aber die sind natürlich auch extrem angestiegen. Also ich, ja, gehe mal davon aus, das hat denen halt unglaublich geholfen, dass in der Corona-Zeit die Leute dann trotzdem auf der Suche nach ihrem Sport waren. Die wollten Kampfsport gucken. Ja, ja. Dann haben sie einfach ein UFC-Abo gemacht oder ein Octagon. Ich weiß gar nicht, ob es Octagon schon damals gab, aber irgendein Abo abgeschlossen. Dann gab es ja diese Kampfübertragung da aus Dubai, weil die irgendwie ein bisschen lockerer waren. So, und dann haben die Leute das natürlich angeguckt und irgendwie, natürlich ist vollkommen klar, das ist dann genau der gleiche Effekt, wie ich eben gesagt habe, mit dem Ip Man. Wenn dann im Kino ein Ip Man-Film läuft, dann laufen die Leute auch wieder zum Wing Chun. Und wenn dann deine einzige Möglichkeit ist, dich mit Kampfsport auseinanderzusetzen, halt dann, hier wäre es nochmal, UFC, also MMA war, ja, weil ansonsten wurden ja so gut wie keine vernünftigen Kampfsportveranstaltungen übertragen. Das hat natürlich dann letztendlich der Popularität des MMA unglaublich geholfen, ja, ja, dass das dann nachher so abgegangen ist. Und dann, als dann auf einmal die Lockdowns wieder vorbei waren, alles lockerer geworden ist, dann wollten natürlich auch alle auf einmal wieder dann auch das dann trainieren, ja, oder irgendwas mit Vollkontakt, auf jeden Fall MMA. So. Und man sieht halt, Und dann haben wir, man sieht auch immer sehr schön, ne? Und daran sieht man halt auch, dass es jetzt nicht so dumm ist, das ganze System. Man sieht auch immer so Dezember, Januar im Winter, wenn die die Herbst-Winterferien sind. Und man sieht immer ganz krass die Sommerferien, dass da auch immer so extreme Einbrüche sind bei den Suchanfragen, ne? Ja. Und man sieht es halt auch, man sieht es auch grundsätzlich hier. Wenn ich hier mal gucke, lass mal gucken, in dem Jahr, wo noch kein Corona war, was haben wir denn hier? Zum Beispiel August. Ja, da ging es auch ein bisschen runter. Ja, ging es im Mai runter. Manchmal ist es echt merkwürdig. Naja, egal. Auf jeden Fall, man sieht, jetzt ist, wie gesagt, MMA letztes Jahr dann aktuell der Höchststand. Dieses Jahr war dann MMA halt 92. Ja, und hatte Krav Maga 15 im März. Ne? So, also man sieht, das geht schon ein bisschen runter. Aber es findet jetzt gerade, sieht man hier in dem MMA, im Krav Maga-Bereich, ne? Im Juli waren es noch 14. Und jetzt sind es im September schon 19. Also da findet wieder irgendein Anstieg statt. Jetzt ist natürlich klar, können die Ferien gewesen sein.
Da ist ja wieder genug Angstmache gegen Asylanten in den Medien. Ne?
Ja, ja. Oder halt genau das. Diese Sache mit der Messergeschichte. Ne? Und ich hatte jetzt meinen Zeitungsartikel gehabt in der Welt am Sonntag. Und ich hatte jetzt die Tage auch noch ein Interview für Welt TV, dafür den ihren YouTube-Channel. Ja, und da bin ich halt auch gefragt worden, bemerken Sie denn irgendwie einen Anstieg bei den Zahlen der Personen, die sich hier für ein Probetraining interessieren? Und dann habe ich denen ganz klar gesagt, also es ist halt wie immer. Ja, in den Sommerferien ist es grundsätzlich ein bisschen mau. Das ist halt, vor Corona war es genauso. In der Corona-Zeit war es komplett anders. Da war es halt immer danach geregelt, wie voll oder wie viel Interesse die Leute haben, was sie gerade machen durften. Und wenn wir dann im Sommer 2021 die einzigen waren, neben den Fitnessstudios, die aufhaben durften, ich glaube, Fitnessstudios durften die überhaupt aufhaben, aber die Kampfsportstudios durften schon aufhaben. So, und die Leute durften nichts anderes. Die durften auf kein Festival, die durften nirgendwo hin. Da war eigentlich im Grunde der komplette Sommer 2021, da haben wir auch gar keinen Urlaub gemacht, ja. Das war im Grunde unser Januar, der reguläre, ja, oder der Oktober. So, und aber das ist halt jetzt wieder vorbei. Jetzt hat alles wieder so seinen normalen Rhythmus. Das habe ich auch damals jetzt den Journalisten von Welt erklärt und habe gesagt, also ganz ehrlich, jetzt haben wir halt wieder September. Und jetzt im September merken wir halt, es wird jetzt wieder dunkler, es wird wieder kälter und da steigen automatisch die Anfragen, weil ist ja auch logisch, ne? Ich meine,
ehrlich gesagt, auch im Sommer haben weniger Leute das Gefühl, dass sie in ein Gym gehen wollen, ne? Irgendwie in geschlossene Räumlichkeiten, das ist auch
mal so warm ist. Ja, gut, das haben wir auch gesehen, selbst bei unseren Hunderten von Mitgliedern, die wir haben, wenn wir abends mehr als 25 Grad draußen hatten, wurde es einfach weniger. Ja. Nur ich glaube aber auch, dass es bei den Leuten auch so ist, ne, wenn der Mensch im Hellen ist und kann weit blicken, ja, und kann Dinge weit überschauen, fühlt er sich halt sicherer, als wenn er jetzt wieder draußen durch die Gegend läuft und es ist dunkel, ja.
Aber du hast eine Vitaminspritze, ne? Dir geht's ja einfach deutlich besser, wenn du
viel Sonnenlicht abbekommst. Ja, du bist gut gelaunt, du bist auf Festivals, du bist mit Leuten unterwegs, alle sind viel besser gelaunt. So, und jetzt geht's halt wieder los, jetzt ist der Herbst, jetzt kannst du abends ab einer gewissen Uhrzeit halt nicht mehr so weit schauen, ja. Es ist verregneter, es ist kälter. So, und dann, das Thema hatten wir letztens noch, auch dieses persönliche Sicherheitsempfinden, aber man kann halt nicht, das ist halt so, ne? Wenn's dunkel wird, und man kann nicht von hier bis an die nächste Ecke gucken, fühlt man sich unwohl. Dann entwickelt man einfach so eine Form von, dann will man sein Sicherheitsgefühl verstärken und verbessern. Und dann geht's eigentlich los mit dem Thema Selbstverteidigung. Ne? Und dann kommen die Leute eigentlich in die Selbstverteidigungsschulen. Und so habe ich das auch der Welt erklärt. Und die waren natürlich ein bisschen irritiert. Die meinten so, wie, jetzt kommen nicht mehr Leute? Ist so, nein. Oder was natürlich auch sein kann, dass viele Menschen grundsätzlich das Thema Krav Maga oder Selbstverteidigung jetzt nicht unbedingt so als ihr Haupthobby ansehen. Weil es kein Lifestyle ist, wie MMA. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ein großer Teil davon ist, wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, machst du es vielleicht auch aus einem Blick der des Verantwortungsbewusstseins und jetzt nicht unbedingt der Passion. Und das ist, glaube ich, unterschiedlich für Leute, die in unterschiedlichen Lebenssituationen hängen. Also, je nachdem, ob du halt sagst, okay, ich spüre ein akutes Bedürfnis danach, mich damit auseinanderzusetzen und irgendwie ein gewisses Gefühl dafür herzustellen, was mache ich da eigentlich? Oder hast du eher das Gefühl, dass dir ständig gesagt wird, ja, man sollte eigentlich mal gucken. Also das ist so ein Ding von wegen, machst du es für dich oder machst du es, weil man dir quasi mehrfach zu verstehen geben hat. Also das sei eigentlich eine ganz gute Idee, wenn man sich damit mal auseinandersetzen würde. Und dann musst du halt auch bedenken, ne? Auch Menschen haben begrenzte zeitliche Ressourcen und genauso wie, also das merke ich auch immer wieder bei Kunden, dass sie teilweise diese gemischte Anforderung haben aus, es soll irgendwie ein Selbstschutztraining sein, aber es soll ja auch irgendwie den sportlichen Impuls irgendwie in deren Leben füllen. Und damit hast du dann halt irgendwie diesen Punkt, dass viele andere Leute dann vielleicht einfach irgendwie, weißt du, in meinem Alter, vielleicht gerade irgendwie durch im Studium, dann irgendwie so arbeiten, wie auch immer, dann vielleicht auch irgendwie ein, zweimal die Woche Fußball, aber mehr habe ich auch die Ressourcen jetzt gerade nicht für, ne? Noch nicht mal finanziell, sondern auch einfach zeitlich. Und das merke ich auch immer wieder, dass du in gewissen Perioden merkst, dass bei gewissen einzelnen Kunden dann irgendwie wieder ein bisschen so die Regelmäßigkeit einbricht, weil dann irgendwie auf der Arbeit mehr ist oder so. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, wo man irgendwie auch versteht, hey, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto besser. Aber das ist natürlich auch etwas, das dann irgendwie zeitintensiv sein kann. Ne? Und ich glaube, das spielt da auch mit rein. Wenn ich halt bei MMA sage, solange ich nicht den Anspruch habe, mich da irgendwie jemals in einen Wettkampf zu stellen, kann ich dann hier und da mal reinkommen, ne? Mir das mal irgendwie angucken, dann hier so ein bisschen mal was mittrainieren. Und ich habe da auch den Eindruck, dass bei MMA auch teilweise eine hohe Fluktuation ist von Leuten, die reinkommen, dann auch teilweise abspringen. Also nicht jeder, der reinkommt, meint das dann auch ernst und bleibt drin. Weil da muss man halt auch sagen, ne? So die Einsteigerprogramme, wie wir die hier anbieten, sind etwas freundlicher für Leute, die nicht unbedingt dieselbe Grundkonditionierung haben, die bei MMA nötig wäre. Das ist mir da ganz stark auch irgendwie aufgefallen im Rahmen von MMA, wo ich mir denke, hey, die Sachen, die hier im Beginnerbereich gezeigt werden, setzen eine Grundkonditionierung und auch Kraft voraus und auch ein Verständnis für Distanz und wie auch immer. Das bringt nicht unbedingt jeder mit. Und ich glaube, dass das für manche Leute auch so ein bisschen so ein Effekt sein kann, von ich renne gegen eine Wand. Und da musst du halt auch mal angucken, das können wir jetzt gerade auch in diesen Zahlen ja gar nicht nachvollziehen, ne? Wie ist denn die Kundenbindung in diesen Bereichen? Nur der Aufruf ist ja nicht unbedingt dasselbe, wie ist meine Kundschaft, sondern die Mischung aus Aufruf und dann eben, wie gebunden sind denn die Kunden, die dann da bleiben. Und das ist zum Beispiel ein Trend, der bei uns extrem hochgegangen ist, dass man einfach sagt, okay, die Kunden bleiben im Moment einfach länger als vor so 2-3 Jahren.
Ja. Aber das liegt halt auch daran, weil wir ja auch unser Programm geändert haben, ne? Dadurch, dass wir sehr viel auch da rein investieren, dass wir halt wir haben ja Krav Maga Basic, so wie wir es schon immer gemacht haben, so als Einstieg. Dann haben wir im Grunde unser Krav Maga Intermediate, was dann quasi der Einstieg in dieses ICCS Street MMA ist. Und dann haben wir das Krav Maga Advanced, was ja dann quasi das fortgeschrittene Street MMA ist. Und dadurch haben natürlich Menschen, die bei uns jetzt trainieren wollen, die große Chance, sich ernsthaft mit vernünftigem Kampfsport trotzdem in einem sicheren Umfeld auseinanderzusetzen. Und aus betriebswirtschaftlicher Sicht habe ich einfach den großen Vorteil, dass ich die Leute halt länger binde, aber nicht, weil ich ihnen jetzt irgendwelchen Scheiß zeige oder irgendwelchen geheimen Scheiß oder anfange mit, boah, wir müssen jetzt noch ein Busseminar machen und ein Anti-747-Seminar.
Anti-Raketenwerfer-Seminar.
Ja, und genau. Anti-Raketenwerfer und was weiß ich, wenn ein Flugzeug auf mich drauf fällt, wie mache ich denn den 360 richtig? Sondern wir könnten den Leuten halt dann wirklich sagen, pass auf, also wenn du die Grundlagen des Verteidigens kennenlernen möchtest, ja, und du willst halt lernen, einfach wo drauf ankommt, etc., ja, dann mach Krav Maga Basic, ja, und wenn du dann aber sagst, hey, jetzt habe ich irgendwie Spaß am Kampfsport entwickelt und jetzt warst du auch mal ein Dreivierteljahr oder vielleicht mal 3 Monate bei mir beim Fitness-Kickboxen, was ja im Grunde auch ein reguläres Kickbox-Training ist, aber ohne Sparring, und du hast jetzt einfach Spaß daran entwickelt, dann geh einfach zum Krav Maga Intermediate, ja, dann bist du soweit und dann kannst du einfach mal schön dich mit ernsthaften, vernünftigen Kampfsport auseinandersetzen, von guten Trainern unterrichtet. Du wirst da wirklich herangeführt und hast halt dann auch nicht diese Problematik, die du eben geschildert hast, ja. Obwohl du jetzt in einem sehr guten MMA-Gym trainierst, aber wo man einfach sagt, ja, ey, das ist eigentlich gar nicht unsere Zielgruppe. Diese Leute, die erstmal an das Thema Kämpfen und Kampfsport herangeführt werden wollen oder können, ne? Viele springen ja auch ab und hätten dann gar keinen Bock da drauf und so, und so kann man halt bei uns entscheiden, ne, wo man jetzt gerade drauf Bock hat. Und wenn man halt sagt, ja, ich möchte gerne mehr machen, so, und dann hat man einfach einen großen Vorteil. Man hat einfach den großen Vorteil, dass man dann sagt, ey, jetzt kann ich wirklich auch über Jahre eigentlich dabei bleiben und es wird halt nicht langweilig, ne, weil, sag mal so, dieses ICCS-Programm mit dem Street MMA, da ist es ja auch ordentlich, ne. Also da kann man locker 4-5 Jahre mit verbringen. Ja, wenn man jetzt sagt, man kommt nur 2-mal die Woche zum Training und macht jetzt keine Ausbildung am Wochenende und so. Naja. Ja, auf jeden Fall, was heißt das jetzt letztendlich? Ja, ist Krav Maga wirklich am absteigenden Ast? Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, wie damals Wing Chun oder wo jetzt Wing Chun ist, ja, sondern das Krav Maga, weil man muss ja dazu sagen, es kommt ja nichts Neues hinterher. Ja, so wirklich populär ist Krav Maga ja jetzt 2015 geworden. Ich habe dir ja mal erzählt, ne, in einem von den Podcast-Folgen, als ich 2012 angefangen habe in Euskirchen und hatte meine ganze Seite auf Krav Maga Euskirchen optimiert und dachte so, oh, ja, jetzt kommen die Leute. Und irgendwann hatte ich mal mit einem Nachbarn gesprochen und er meinte, was ist denn überhaupt Krav Maga? Ich habe das noch nie gehört. Dann dachte ich so, oh scheiße, wenn der jetzt nicht nach Krav Maga Euskirchen sucht und der ganze andere Kreis Euskirchen auch nicht, wonach mögen die denn suchen? Und dann meinte ich dann zu meinem Nachbarn so, ja, wonach würdest du denn suchen? Er so, ja, nach Selbstverteidigungstraining Euskirchen oder Selbstverteidigung. So, und ja, dann habe ich einfach mal nach meiner Seite geguckt, so Selbstverteidigungstraining Euskirchen, Selbstverteidigung Euskirchen. Und dann habe ich auf einmal gesehen, da war ich gefühlt auf Seite 35 oder Seite 8. Und vor mir waren nicht Platz 8, sondern Seite 8. Und vor mir waren die ganzen Judo- und Postsportvereine, die irgendwie, was weiß ich, gemacht haben, ja. Und standen mit Judo, mit Selbstverteidigung vor mir, ja, dann muss ich die Seite erstmal optimieren. So, das heißt, 2012 kannte das noch gar keiner. Dann kam 2015, dann kam der große Hype. So, und ja, jetzt, das war so die große Impulszündung. Jetzt gerade geht es ein bisschen runter, habe ich das Gefühl. So, wenn man jetzt sich so den Trend anguckt, etc. Es ist immer noch stabil und gleichbleibend. Aber ganz ehrlich, der Punkt ist halt der, es kommt halt auch nichts nach. Ja, es ist nicht so, dass man jetzt auf einmal ein neues System hat, was irgendwie jetzt einen schicken neuen Namen hat und man sagt jetzt so, jetzt musst du, was weiß ich, Defense-Content lernen, ja, und dann hast du Defense-Content, das neue, der neue heiße Shit, ja, und alle springen jetzt auf den Zug. Also von daher glaube ich jetzt nicht, dass das Thema wirklich tot ist, aber ich bin halt auch der Meinung, und das ist halt auch so ein Punkt, ich bin halt der Meinung, dass Krav Maga oftmals halt kein Lifestyle-Produkt ist, in dem Sinne. Wenn du jetzt nur Krav Maga lernen möchtest, nur Selbstverteidigung, ja, natürlich kannst du dann in diese Tactical Cool Guys Weekend Warrior Szene abrutschen, ja, läufst dann in deinen 5.11 Hosen rum, hast deine 33 Titanmesser handgeschmiedet von Joe Watson in der Lava von diesem einen Berg da bei Herr der Ringe. Und total geil, bist aber gar nicht dazu in der Lage, dich einfach nur boxerisch oder einfach mal jemanden in die Schnauze zu hauen, aber versteckst dich hinter deinen 33 Titanmessern als Tactical Cool Guy. Ja gut, wenn man natürlich auf die Schiene sich einlässt, dann kann man sein, dass man da vielleicht so einen gewissen Lifestyle entwickeln kann. Aber ich finde es irgendwie schwer, bei diesem Produkt rein mit diesem Krav Maga und mit Selbstverteidigung da irgendwie jetzt so ein Lifestyle-Produkt draus zu machen wie MMA. Deswegen haben wir ja auch bei uns in der Self-Defense-Box letztendlich so ein Konstrukt drumherum aufgebaut mit Fitness-Kickboxen, Fitness-Boxen, mit Yoga, ja, so dass die Leute einfach so ein Rundum-Paket bekommen und dass sie halt auch etwas noch bekommen, wo man dann auch noch so ein bisschen mehr Community-Bildung machen kann, einfach noch mehr Spaß und ja, so dass so ein Gesamtpaket hat. Ne? Also es gibt halt noch viele Anbieter, die machen halt wirklich ganz krass viermal die Woche Krav Maga, ne? 1,5 Stunden. Und das war's. Und ja, von daher, wie gesagt, ich glaube, ja, es wird halt, das finde, also was du eben gesagt hast, finde ich echt sehr smart. Da habe ich ehrlich gesagt so gar nicht drüber nachgedacht bisher, aber MMA hat halt einfach einen gewaltigen Vorteil, weil es halt einfach Sport ist, dass man da so krasse Sachen machen kann. Ne? Es gibt auf YouTube, gibt es ja da, hast du bestimmt mal gesehen, jetzt gibt es mittlerweile eine zweite Season, wo sich irgendwelche Selbstverteidigungsspezialisten aus Amerika treffen und dann so eine Art, ja, so eine Contender-Show veranstalten. Ne? Ja,
so aber dafür musst du die Sachen erstmal irgendwie messbar machen. Ne? Und das ist das Thema, was dann irgendwie ganz, ganz tricky ist. Aber da finde ich auch immer so, das ist der Punkt, wo du siehst, dass so ganz, ganz interessante Dinge so ein bisschen stärker beleuchtet werden, wie so Dinge wie, dass du merkst, Leute, die ringen, stellen sich irgendwie besser bei Messerverteidigung an und so Geschichten, wo man vielleicht gar nicht so wirklich drüber nachdenkt am Anfang, aber das sind so Dinge, die auf jeden Fall viel lehrreich sind. Aber ich fand, dass der Scharia hat da letztens irgendwie mal bei einem Seminar was ganz Interessantes gesagt. Da ging es um Kontrolle und Sicherung. Und ich hatte ihn irgendwann mal danach gefragt, so hör mal, wo hast du das eigentlich her? Also wie hat sich dieses Programm entwickelt, so wie es heute ist? Und erstens meinte er halt so, dass alle Techniken, er nannte das written in blood, also quasi in Blut geschrieben sind. Also er meinte halt, alle Verbesserungen, alle Optimierungen, alle Abänderungen in dem System sind darauf basiert, dass da halt ein paar Leute sich irgendwann ein Messer gefangen haben oder verletzt wurden oder jemanden nicht sichern konnten oder irgendwas Doofes passiert ist und in Konsequenz dessen, was man sonst halt in einem verhältnismäßig sicheren Umfeld, zum Beispiel beim Sport, einfach merkt, so, ah, hat jetzt gerade nicht geklappt, wie es halt sollte. Ne? Ist bei Kontrolle und Sicherung immer das Problem, dass du halt merkst, die Personen, an denen das Ganze abgeglichen wird, sind eigentlich, wenn es eh Gegenwehr gibt, schon gefährlich für die Personen, die Person zu sichern versucht.
Hm.
Und da meinte halt so, das ist der eine Faktor, also das Korrigieren ist immer quasi durch reale Gefahr. Und auf der anderen Seite meinte er eben, das ist kein fertiges Konzept, was du irgendwo so kaufen kannst oder wo du sagen kannst, du machst das oder das gibt es in dem Sinne. Also er meinte halt so, du brauchst unglaublich viel Ahnung vor dem Thema Kampfsport, gerade im Kontext Gewichtverlagerung, Gelenke isolieren, solche Geschichten. Und du brauchst auf der anderen Seite halt einfach einen sehr großen Erfahrungsschatz im Bereich Law Enforcement. Wenn das zusammenpackst, und du nimmst dir sehr, sehr viel Zeit dafür, dann kannst du an einen Punkt kommen, wo du anfangen kannst, so ein System zu entwickeln. Da meinst du mir, er hat das komplett selber gemacht. Also du hast halt irgendwie Grundlage dafür, ist viel ringerisch, ein bisschen grappeln, sowas halt, ne. Aber gerade dieses Konstrukt von, ich sichere jemanden, ohne ihn einfach nur wegzuboxen, das ist halt schon echt technisch aufwendig. So, und da merkst du halt, erstens, ich glaube, Leute würden sich das angucken, wenn man sich das überhaupt angucken könnte. Das merkst du auch immer wieder bei so Wettkampf ähnlich strukturierten Sachen, wo dann Leute aus diesen Bereichen antreten. Da hast du zum Beispiel auch diese Polizei- bzw. Militär-Wettkampfgeschichten, wo es um Schießen und was weiß ich was geht. Die gibt es irgendwo in Skandinavien irgendwie einmal im Jahr. Das gucken sich ja auch Leute an und so. Ne? Das heißt, auch da, es gibt einfach noch kein Angebot für sowas, wo du sagen kannst, hey, ich hole mir jetzt hier Polizisten an und die messen sich jetzt hier in dem und dem Bereich. Sondern das findet halt oft dann irgendwie auch im Kampfsportbereich statt. Das andere Thema ist auch da, und da kommen wir wieder zu der Frage, ob Krav Maga gar nicht auf dem absteigenden Zweig ist. Durch diesen Hohlraum, der dabei entsteht, gibt es ja keine wirkliche Verifizierung des Skills. Und das ist das, was es gefährlich macht. Ne? Das heißt, was Polizei tut, bleibt oftmals auch ein bisschen in so einem Vakuum, wo man halt sagt, okay, von draußen kann man vielleicht nicht ganz reinsehen, was sind denn wirklich Einsatztaktiken, was passiert da tatsächlich. Auf der anderen Seite, du gehörst vielleicht, wenn was richtig in die Hose geht, du weißt dann aber vielleicht nicht so richtig, warum, oder ne, das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt, dann siehst du nicht unbedingt, wie diese Leute ausgebildet sind. So, da gibt's ganz, das ist so ein ganz, ganz dicker Nebel zwischen dem, was am Ende passiert und dem, was du dann da irgendwie bewerten kannst. Und du willst jetzt auch nicht einfach aus irgendeinem Gefühl dann anfangen, da irgendwie Leute irgendwie anzupöbeln. So, und ich glaube, dann landest du halt an einem Punkt, wo man halt merkt, okay, wie testest du sowas? Vielleicht als ein Einsatzleiter, den du immer wieder revidierst, was du da gerade gemacht hast. Jetzt wissen wir aber auch aus Erfahrung, du ganz besonders, wie sich da teilweise solche Institutionen gegen wehren, dann neuen Wind reinzulassen. So, und dann kommen wir halt an den Punkt, wo sich sowas selber weiter unterfüttert, ist quasi so ein Eigenzweck wird, und dann hast du bei Krav Maga erstmal dieselbe Gefahr, die dann bei Wing Chun oder teilweise anderen Bereichen, die so diese Nische erfüllen sollten, irgendwie auftreten, dass das Ganze halt irgendwann so eine Kampfkunst wird, die dann irgendwie komplett sich entwurzelt von dem, was es eigentlich tun soll, weil da kein Austausch stattfindet. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, ich glaube, wenn Krav Maga sich weiter in die Richtung entwickelt, in die sich so große Anbieter im Moment entwickeln, dann wird das auch irgendwann einfach in der Irrelevanz verschwinden, weil es keiner mehr ernst nehmen wird. Ja, wenn dir jemand einen Handkipphebel zeigt, um irgendwie jemanden zu entwaffnen, das ist so eine Sache, das hättest du in den 90ern bringen können, das kannst du mittlerweile nicht mehr machen.
Ja. Aber auch nur, wenn du deinen 30. Dan da angehaftet hast.
Genau, und das Gefährliche dabei finde ich halt, und da hast du gerade vorhin auch was gesagt, im Rahmen der Kundschaft, die solche Läden besucht, die Leute, die oftmals im Rahmen Selbstverteidigung auftreten, sind keine gewaltaffinen Menschen. Genau deswegen geht es um das Thema. Gewaltaffine Menschen gehen zum MMA-Training und hauen sich da auf die Mappe. Weil haben sie eh Bock drauf, gehen dann hin, lernen auch noch wie, und dann gibt's da auf die Fresse. Schön, so, gut. Da auch immer lieber im Stand-up als auf dem Boden. Ich merke immer so, Stand-up und Ringer sind da immer ganz weit vorne. Und da merkst du halt, du hast, glaube ich, gerade dieses Ding wie 2008, das ist jetzt vielleicht ganz weirder Vergleich, aber als der ganze Hausmarkt zusammengebrochen ist, aber irgendwie noch niemand gemerkt hat. Und du hast diesen Hohlraum, der sich da irgendwie aufbaut. Ich glaube, das passiert gerade nämlich auch, dass du halt merkst, so, sobald die Leute, die in diesen Bereichen trainiert werden, merken, was für ein Murks da normalerweise verzapft wird oder oftmals. Ich will nicht sagen immer, ne? Ich meine einfach nur, ich habe schon wirklich absurden Scheiß gesehen. Wenn das irgendwann mal so sich rumspricht, dann kann uns das den Nacken brechen. Leuten, die sich da die Mühe geben, das Ganze wirklich auch irgendwie aktuell zu halten. Und das ist halt in meinen Augen so die Gefahr, die ich dabei sehe. Und dann sind die einzigen Leute, die das Ganze irgendwie vielleicht noch durchziehen können. Und das ist dann auch wieder eine Nische, wo ich weiß, ich bin halt auch nicht sicher, ob ich die Leute dann irgendwie hier haben will. Aber die Leute, die diese Gewaltfantasien irgendwie als Basis nutzen. Da kommen wir nämlich zu dem, was du vorhin meintest. Da wird es ein Lifestyle-Produkt. Hm. Da kaufe ich mir schöne Tarnhosen. Ne? Dann kaufe ich mir irgendwie noch einen tollen Einsatzgürtel. Und dann habe ich harte T-Shirts an und tätowiere meinen Arm voll und wie auch immer. Und da merkst du aber auch, das ist so eine ganz, ganz seltsame Subnische von Menschen, die darüber faszinieren, Leute zusammenzutreten, die sie aufgrund irgendeiner moralischen Überlegenheit treten dürfen, die ihnen aber keine Gefahr darstellt. Weil sonst würden sie Kampfsport machen. Mhm. Ne? Oder sich halt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen.
Aber das ist ja grundsätzlich ein Problem, auch beim Krav Maga, dass halt diese Vergleichbarkeit untereinander halt sehr schwer ist, weil dieses Ding, ne, wenn wir jetzt Sparring machen, dann müsste ich dich ja jetzt töten, ne? Die Augen auskratzen oder die Eier wegtreten. So. Ja. Und dann deswegen können wir ja kein Sparring machen, deswegen gibt es keine Vergleichbarkeit. Genau wie dann auch beim Wing Chun. Und dann hast du halt das Problem, dass dann irgendwie so teilweise abstruse Sachen entstehen und noch Techniken, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, ja. So, und dann das Allerschlimmste ist natürlich dann immer noch diese Menschen, die dann auch noch irgendwie Respekt einfordern, wie der 33. Dan in den 90ern, ja, so nach dem Motto, oh, das ist aber respektlos, wie du jetzt darüber redest. Nein, hier geht's um Weiterentwicklung, hier geht's um die Sicherheit der Menschen, ja. Und wenn ihr euch jetzt da in irgendwelche Gewaltfantasien abrutscht und euch da gegenseitig angeilt, wie toll ihr doch seid mit euren beschissenen Techniken, die eh nicht funktionieren unter Druck, das ist ein Problem, Leute, ja. So.
Ich glaube auch, dass irgendwas daran, ich glaube, da geht es irgendwie um so ein Ermächtigungsgefühl, ich weiß nicht genau, was das ist, aber du merkst ja immer, dass, in meinen Augen ist es eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, Menschen in gut und schlecht zu unterteilen und da quasi die sämtliche persönliche Verantwortung rauszuziehen. Und das Interessante ist halt, wenn du siehst, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, die sie als komplett schlecht verurteilt haben. Und das Interessante ist eben auch, dass es dabei in meinen Augen nicht um dieses Thema Angst geht. Also es geht dabei noch nicht mal unbedingt darum, dass man sagt, hey, okay, ich habe jetzt eine Person und die bedroht irgendwie mein Wohlergehen und deswegen haue ich jetzt zuerst drauf oder sowas. Ne? Das wäre eine Sache. Mhm. Und da würde ich sagen, okay, ne, das ist kompliziert genug, das Thema, aber ich glaube, dabei geht es nochmal um was ganz anderes. Und zwar, Ich hoffe, dass es bei dir nicht so war, aber ich habe das leider schon mehrfach mitbekommen, wenn eine Person, die dir sehr nahe steht, auf dich zukommt und dir davon erzählt, dass sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist, dann kocht in dir so ein Gefühl hoch. Und dieses Gefühl ist so, dass du da irgendwas wieder richtigstellen möchtest. So, und ich glaube, dass das etwas ist, dieses Gefühl oder das, was da so hochkocht, ist etwas, was Menschen, die in diesem Bereich glaube ich, unterwegs sind, ganz gerne so als Rechtfertigung für deren gesamte Marke nutzen. Also das interessanteste Beispiel dafür ist immer, wenn du dir anguckst, wie wird mit Leuten umgegangen, die quasi von der breiten Gesellschaft als etwas angesehen werden, das auch nicht schutzwert gilt. Irgendwie das beste Beispiel dafür ist, wie, wenn du dir anguckst, wie gesellschaftlich und ganz besonders in Gefängnissen beispielsweise mit Triebtätern, die sich an Kindern vergangen haben, umgegangen wird. Mhm. Und da merkst du halt, das sind in dem Fall dann noch nicht mal irgendwie unbedingt Leute, die den Leuten, die da gerade irgendwie auf die Kacke hauen, irgendwie eine persönliche, also die haben keine Angst vor diesen Menschen, sondern da geht es darum, okay, ich habe hier einen Freifahrtschein, ich darf mit der Person jetzt hier machen, was ich lustig bin. Und dabei geht es dann teilweise, glaube ich, sogar darum, dass wenn sich die Person dagegen nicht wehren kann, ist das, glaube ich, sogar etwas, was das Ganze irgendwie noch spannender für die Menschen macht. Und da merkst du, das ist, was so Mobbingstrukturen beispielsweise auch ausmacht, wo du einfach merkst, hey, dabei geht es nicht darum, dass sich die Leute irgendwie streiten. Es geht darum, dass eine Person die Macht über die andere Person genießt. Mhm. Und ich habe die Sorge,
sich zu erheben.
Genau, sich zu erheben.
Und zu sagen, pass mal auf, wir sind ja hier alle scheiße, aber du bist noch schlechter als ich.
Ja, oder dieses sich eingestehen, dass man scheiße ist, muss man ja noch nicht mal, wenn man einfach sagt so, hey, ich kann mit dir machen, was ich lustig bin, was bedeutet, ich habe etwas, was du nicht hast. Und in dem Moment, in dem ich quasi mich hier hinstelle und mit dir mache, was ich lustig bin, kann ich mir das immer und immer wieder beweisen, das fühlt sich gut an. Mhm. So, und damit wird dann einfach alles andere von sich geschoben, keine Reflexion wird zugelassen, sondern ich lebe gerade meine empfundene Minderwertigkeit irgendwie über jemand anderen aus und sage einfach, hey, indem ich jetzt bei dir das und das machen kann, oder es sogar tue aktiv und dann beweise ich es mir immer wieder, weiß ich bin ein geilerer Typ als du. Und das merkst halt immer wieder, das sprechen wir im Thema Täterinterview auch hier und da an, wenn du anguckst, okay, was motiviert jemanden zu Territorialgewalt? Teilweise einfach nur das Thema, dass ich wahrnehme, okay, hier kommt jemand in den Raum rein, ja, und diese Person hat mir vielleicht in irgendeiner Art und Weise irgendwas im Vorteil, sei es mehr ökonomische Ressourcen, sei es, die Person hat es im Alltag irgendwie leichter, sei es, die Person kommt vielleicht mit einer Freundin hier hin und das macht mich eifersüchtig, was auch immer der Grund dafür ist, dass ich merke, okay, ich muss mich jetzt über diese Person erheben, aber ich muss mich jetzt über diese Person erheben und das tue ich, indem ich die Person spüren lasse, ich habe etwas, das hast du nicht, und zwar physische Gewaltkompetenz, ich kann dir wehtun, wenn ich möchte.
Mhm.
Und ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was sich in diesem Raum Leute holen, die das sonst in ihrem Leben nicht unbedingt kennengelernt haben und auch nicht unbedingt damit aufgewachsen sind.
Aber meinst du wirklich, wir reden ja jetzt von diesen kostümierten Typen.
Genau.
Ne? Meinst du wirklich, dass die sich das ernsthaft holen oder einfach nur künstlich aufbauen an dieses Konstrukt?
Weil
das ist ja, da ist ja nichts dahinter.
Nee, ne? Aber das Problem ist ja, um es dir holen zu müssen, müsstest du ja auch liefern können.
Eben, und das können die ja nicht.
Genau, wenn du es in einem Vakuum auslebst.
Ich verstehe. Wenn du es dann irgendwo machst, wo du eh sicher sein kannst,
da passiert ja nichts,
dass das niemals getestet würde.
Genau. Und deswegen hast du das Problem,
Schlingel, das hast du ja so raffiniert ausgedrückt.
Ah, Mensch, ich habe so um die Ecke formuliert, du. Nee.
Nee.
Aber da ist halt der Punkt, wo ich immer wieder merke, ich habe ja mittlerweile ein paar Leute aus dieser Szene hier und da mal so kennengelernt und mir mal so anguckt, was die auch so machen und so. Und damit meine ich wirklich nicht alle, das ist mir ganz wichtig. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die machen gutes Krav Maga-Training, die geben sich echt Mühe, sich da vorzubilden, die machen guten Scheiß. Gibt's auf jeden Fall. Ne? Ich meine nur, ich habe auch die andere Seite gesehen. Und dabei ist einfach das große Thema, wenn man sich anschaut, was machen die da eigentlich? Und dann sind halt die Leute, die oftmals da hinkommen, halt genau wie du jetzt vorhin wieder gesagt hast, ökonomisch normalerweise mindestens Mittelstand, keine wirkliche Gewalterfahrung, normalerweise ziemlich unerfülltes Leben und dann kommt so der Punkt, okay, ich muss jetzt irgendwas mir holen und das kommt dann im Rahmen dieser Geschichte, das ist so ein bisschen Midlife-Crisis-Futter das Ganze und da merkst du halt, kommt dann ganz oft diese Fantasie auf von wegen so, nee, eigentlich bin ich Batman. So, und ich glaube, das ist so dieses Ding, was in dem Raum aufkommt und ich finde, das ist eine Sache, die du auch immer siehst, wenn du dir anguckst, wie diese Leute über Angreifer sprechen. Weil ich weiß, hier eine Person, die mich potenziell bedrohen kann, ist eine Person, die ist mir gar nicht so unähnlich. Mhm. Die hat einen wirklich schlechten Tag oder fühlt sich von mir irgendwie bedroht. Und irgendeiner Form, sei es irgendwie Status, wie auch immer, scheißegal. Und deswegen kann ich halt versuchen, im ersten Moment dem Ganzen irgendwie noch aus dem Weg zu gehen. Wenn nicht, dann muss es sich halt irgendwie auf der Weise, sich diese Person jetzt gerade ausgesucht hat, ausgetragen werden. Aber da habe ich keinen Bock drauf. So, und das ist jemand, der was von Gewalt versteht, dann darüber spricht und der das auch nicht fetischisiert, wie das manchmal in dieser Szene passiert. Und dann gibt's halt Leute, die sind so, ich bin ein eiskalter Killer, ich habe mich zwar noch nie geprügelt, aber ich kann dich mit einem Gedanken töten. So, und da merkst du halt, da kommen so zwei Dinge auf. Nummer eins, dann ein Spannungsverhältnis zwischen ich bin ein eiskalter Killer und all meinen anderen Prinzipien, die ich eigentlich halte, weil dann kommt wieder das Thema, ich bin Soziopath oder sowas, ne? Da bin ich ja komplett gar nicht zurechnungsfähig. Nein, das ist ja gar nicht das Thema, sondern ich bin ja auf der einen Seite, will ich ein komplett integrierbares Teil dieser Gesellschaft bleiben, auf der anderen Seite bin ich ein kalter Killer, wie lässt sich das verbinden? Naja, ich kille halt nur Leute, die eh nicht schützenswert sind. Und das sind entweder Menschen, die eine Gefahr für mich darstellen, die aber auch von Grund aus auch schon schlecht sind, denen ich noch nie über den Weg gelaufen bin, aber ich rede über diese Menschen, als ob ich die gut kennen würde. Oder es sind halt Menschen, die ich auf einer moralischen Ebene verwerflich darstellen kann. Und da kommt man an das Thema irgendwie, das sind Leute, die gehen an deine Familie oder bla 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 bla. Aber du merkst immer, das habe ich schon in vielen Podcasts angesprochen, aber dieses Thema der andersartigen Menschen in dem Kontext. So, und das ist eine Sache, erfahrungsgemäß, wenn ihr Leute habt, die mit euch sprechen und die sagen euch, dass ich, und ich glaube, das ist bei Türstehern, glaube ich, gar nicht mal so ein Thema, weil die haben zu viel Kontakt mit sowas, ne? Ich glaube, du wirst niemals einen Türsteher finden, der sich da hinstellt, oder weiß ich nicht, aber jemand, der halt echt mal wirklich ernsthaft an der Tür gearbeitet hat, der sich dann da hinstellt und sagt, ja, es gibt da den Angreifer und der Angreifer, der hat diese Eigenschaften und der, mit dem lässt sich auch nicht verhandeln. Der
muss machen
halt
nur die Theoretiker, werden, die nur nie Türsteher waren.
So, und da meine ich halt auch so, ja, ey, weißt du, wenn dich ein, zwei Mal gepflastert hast, merkst du halt auch so, ja, mit wem pflastert man sich da? Das sind auch Menschen irgendwie so. Und natürlich gibt's Ausnahmen für die ganze Geschichte, wo du einfach merkst, okay, das sind dann halt Leute, die sind so verroht, dass man diesen Kontakt da vielleicht nicht mehr aufbauen kann. Aber das ist halt die Sache, die mich dabei irgendwie stresst, dass Leute irgendwie anfangen, da so Geschichten zu erzählen. Und das glaube ich auch nur, damit sie dieses Bild von sich aufrechterhalten können. Das wird niemals erprobt. Und ich glaube, da kann halt diese Szene so drin, das ist so perfekter Nährboden für Schwachsinn. Weil ich dann einfach sage, so, boah, cool, ich habe heute gelernt, wie ich mit verbundenen Augen eine AK-47 auseinanderbaue, die jemand auf mich gerichtet hat. Das ist alles Schwachsinn, weil ganz ehrlich, wenn jemals eine Waffe auf dich gerichtet wird, dann funktioniert das klappt alles nicht. Weil das ist eh schon, das sind Leute, die sind nervös, wenn ich beim Drucken, beim Boxen irgendwie Jabs antäusche. So, ey, das haben wir so nicht geübt, das ist ja unfair. Und so, hey, das ist noch nicht mal. Und dann hast du das andere Problem, wenn du dich dann mit den Leuten dann tatsächlich mal so ein bisschen messen möchtest oder man halt irgendwie in einem kontrollierten Setting trainiert, dann kommen so Sachen wie, Da kommt wieder dieses Spazzy White Belt Syndrom rein. Ja, das sind dann Menschen, die sich so verkrampfen und mit 99% ihrer Kraft versuchen, ihre Position zu wahren, wo ich mir denke, ich kann jetzt mit dir nicht arbeiten, ohne uns beide zu verletzen. Weil wenn ich mich selber so hochfahren würde, wie du hier gerade, allein dieses verkrampft rumstehen und sich so festhalten, habe ich mich auch mal wieder gefragt, warum habe ich das Gefühl, dass manchmal mit Weißgurten im Grappling so schwer ist zu arbeiten? Warum sind die so kompliziert? Erstens, weil die ein Riesenrisiko für dich bürgen, weil auf einmal kommt ein Ellbogen von irgendwo, weil die selber auch nicht wissen, was sie tun. Und das zweite Thema ist, dieses Verkrampfte heißt, du kannst mit denen nicht arbeiten, wie mit jemandem, der weiß, was er tut. Weil der gibt 40% seiner Kraft und ab und zu mal so 90, um irgendwas zu holen. Aber ein Weißgurt macht dann, oder jemand, der das gerade das erste Mal macht, der ist die ganze Zeit verkrampft und dann irgendwo willst du was machen, auf einmal, bupp, hast du irgendwie einen Ellbogen im Gesicht aus Versehen. Und das ist das Ding, was ich bei diesen Leuten auch sehr stark wahrnehme. Da nie so ein Austausch stattfindet. Also ich bin echt entspannt, wenn mir jemand ins Gesicht haut mit einem Boxhandschuh. Also ohne Boxhandschuh ist halt jetzt doof, ne? Aber mit einem Boxhandschuh, dann ist das halt jetzt so. Das kennen diese Leute aber nicht, weil die halt anders trainieren.
Naja, ich habe ja auch direkt ein paar Bilder vor Kopf von gewissen Personen.
So, und da merkst du halt so, ja, da kommt halt dann auch irgendwie nichts. Und deswegen ist halt der Punkt, zwei Sachen. Erstens, es ist super wichtig, dass diese komische Gewaltfantasie nichts in diesem Raum zu suchen hat. Das sind Menschen, die müssen an sich arbeiten, die da eine Faszination für haben. Wenn ihr es aus einer Angst macht, da haben wir in der letzten oder vorletzten Folge schon mal drüber gesprochen, ne? Da kann auch ein bisschen Psychohygiene und auch mal so ein bisschen da reinschauen, warum habt ihr da eigentlich Angst und welche Interessen stehen da vielleicht hinter. Vielleicht schon mal so ein bisschen was besser machen, aber selbst dann, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da für dich spreche, aber für mich auf jeden Fall, ich habe auch gewisse Bedenken dabei, mich in einem öffentlichen Raum zu bewegen, weil es einfach gewisse Gefahren gibt, die ein öffentlicher Raum immer birgt. Nur für mich wäre es eine Verschwendung meiner Ressourcen, mich jetzt auch noch Angstmache hinzugeben, weil dann werde ich panisch. Das ergibt keinen Sinn. Es geht darum, mit einem nüchternen und sinnvollen Konzept der Sorge daran zu gehen und dann sich ganz gezielt in dem Bereich vorzubilden. Und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich da ein bisschen vielleicht eine Grundlage, jetzt kann ich damit arbeiten. Und nicht wie all die anderen Leute, die sich dann mit dem Thema vielleicht auseinandersetzen, dann irgendwie, weißt du, auf YouTube dann, oh, wie kann ich in 2 Wochen 17 Kilogramm Fett verlieren, anstatt dass ich verstehe, okay, ich muss halt über einen langen Zeitraum gewisse Gewohnheiten umstellen. Gleiches Konzept hier. Ne, ihr könnt das nicht abkürzen. Guckt einfach nur, dass ihr in dem Weg, in dem ihr es jetzt ernsthaft betreiben wollt, euch Leute raussucht, die das vernünftig anleiten. Weil, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu so einem Schwachmaten geht, der da irgendwie so in der 5.11 Hose rumhüpft, ist der Punkt, ihr könnt da dann halt 10 Jahre wirklich viel Geld reinstecken und es kommt nicht wirklich was dabei rum. Ne? Ihr fühlt euch dann vielleicht wie, was weiß ich was, aber das ist nicht wirklich ein effizienter Weg.
Ja.
Oder man kommt zum Beispiel jetzt, ne, nehme ich jetzt einfach irgendwie mal mein Training, man kommt da irgendwie rein, ne, dann man wird innerhalb der ersten 2 Monate einen riesen Fortschritt sehen. Kann ich garantieren. Der Unterschied dabei ist, es wird am Anfang erstmal etwas überlastender sein, in mein Training zu kommen und zu sagen, oh, so habe ich mich noch nie in meinem Leben bewegt. Ja. Das ist vielleicht irgendwie ungewohnt, das habe ich noch nie gemacht. So, und wenn man dann aber über diesen Initialmoment her ist, wo ich so, oh, was ist das denn, das habe ich noch nie gemacht, dann kommt halt sehr schnell Fortschritt, weil es vernünftig angeleitet wird. Und wenn man dann aber sich mal mit diesem anderen Raum vergleicht, in der Zeit, in der man da seine Zeit einfach nur verschwendet, hat man in einem anderen Bereich irgendwie Möglichkeit, wirklich was zu lernen. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Und wenn die Szene das nicht einsieht und diese Scharlatane sich weiter in einer Position halten, wo sie das unterrichten, dann ist das Problem einfach, dass dieser gesamte Bereich Krav Maga einfach irgendwann in der Insignifikanz verschwinden wird. Mhm. Weil keiner das irgendwie ernst nehmen wird. Ich merke das jetzt ja immer schon wieder, wenn ich mit Leuten, die MMA machen, mal drüber sprechen, was ich sonst so mache, irgendwie so in dem Bereich. Dann ist so, ja, aber wir machen ja richtigen, ne? Du bist so, wie richtigen? So. Und dann merkst du immer beim Sparring, dass dann irgendwann, auf einmal wird das dann so ein bisschen ruhiger, diese Stimme, ne? Aber davor ist halt so, wie, ja, aber, ne, mein richtigen Kampfschuss, ja. Das ist, also du kannst nicht alles machen im Ring, aber vieles davon ist auch anwendbar. Und vor allem auch teilweise super unkonventionell, ne? Ist auch so ein Thema, wo manche dieser Sachen lernen Leute im MMA stumpf einfach nicht, weil es woanders herkommt irgendwie so, ne? Und da merkst du auch, das hat seinen Vorteil. Also, ja. Ich merke, wie mein Krav Maga Training, gerade auch bei Sharir, mir teilweise im Sparring, im MMA Vorteile verschafft. So, und das ist halt eine total interessante Korrelation. Das zeigt, dass es funktioniert. Mhm. So einfach. Wir testen das, ne? Wir alle machen irgendwie auch noch irgendeinen Kampfsport parallel, sonst kannst du es knicken. Das ist Quatsch.
Ja, und wie wir schon oft gesagt haben, ne, nichts ist so nah an der Straßenkeilerei als MMA, also in einem sicheren Rahmen. alles, was über MMA hinausgeht, ja, sagen wir mal, Bare-Knuckle-Boxing etc., ist dann halt einfach wieder auch extrem gesundheitsgefährdend. Ja.
Ist MMA am gewissen Punkt auch, ne?
Ist es auch, aber es ist immer noch, ein Ticken sicherer als Bare-Knuckle-Fighting. So. Und von daher ist das halt das, was, ja, und deshalb, das haben wir ja auch schon 100.000 Mal gesagt, ne? Deshalb sind wir halt auch froh. Wie gesagt, wir haben auch Kunden hier, die machen seit 2 Jahren Krav Maga Basic und konnten sich gegen 2 Personen behaupten, die ihr wirklich Böses tun wollten, ja. Aber wenn jetzt einer sagt, ja, ich trainiere jetzt schon seit 2-3 Jahren beim Lanzen und beziehungsweise dann halt bei Jan und bei Mike Street MMA, ja, und wir machen da Sparring und ich habe da gar kein Problem mit Sparring zu machen und ich komme da gut durch. Ich denke mal so in 80-90% der Fälle auf der Straße, wo es gerade um so Dinge geht wie Territorialdominanz etc. oder auch die Frauen, die dann im Street-MMA mittrainieren. Wenn dann irgend so ein Sexualstraftäter-Dulli hinten kommt und will denen jetzt blöd werden. Ja, okay, es gibt natürlich noch ein paar besondere Reize. Ne? Ist natürlich schon ein Unterschied, ob man nachher durch Hundescheiße robben muss und man knallt im Kopf auf einmal auf einen Stein oder man landet im Rücken auf einmal auf dem Stein, anstatt auf der 4-Zentimeter-Matte. Man muss dadurch, hat vielleicht Scherben hinter sich und man robbt da durch und man kämpft dann mit der Person dann durch den Dreck. Das sind natürlich Reize, die einen schon wieder sehr beschäftigen können. Ne? Aber stellt euch mal vor, ihr kommt in diese Situation und seid A, wegen diesen Reizen dann schon handlungsunfähig, aber ihr seid dann auch schon eigentlich schon vorher im Vorfeld handlungsunfähig gewesen, weil ihr euch total unsicher wart in Bezug aufs Kämpfen. Ja, weil, und wenn ihr dann aber das Kämpfen schon drauf habt, ja, und müsst euch jetzt nur noch um die Hundescheiße und die Scherben und die Wurzeln auf dem Waldboden beschäftigen und dass jetzt gerade halt leider die Hose gerissen ist und wahrscheinlich gerade 3 Ameisen bei euch die Hose reinlaufen, ja, so, wenn das jetzt gerade die Probleme sind, mit denen ihr euch auseinandersetzen müsst und gar nicht mehr das Kämpferische, so nach dem Motto, oh mein Gott, was ist, wenn er mich jetzt schlägt, was mache ich, wenn ich in der Position bin, und du brauchst dir über diese Sachen gar keine Gedanken mehr zu machen, ey, super, aber stell mal vor, du musst dir Gedanken machen, dann bricht dir alles zusammen. Dann hast du halt nicht nur die Angst davor, oh mein Gott, jetzt kriege ich gerade hier richtig hart aufs Maul, ja, mal ganz plump ausgedrückt, und ich muss hier im Dreck rumrobben, ja, das sind ja so viele Reize, also wenn man dann diese Reize nicht kennt, dann wird man ja komplett überflutet und dann ist man nachher wieder das tote Opossum, ja, im übertragenen Sinne, ja, weil man dann einfriert so, und deswegen, wie gesagt,
ne? Ich finde auch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der ganzen Geschichte, ich vergleiche das beim Training so ein bisschen damit, wenn man Sparring macht. Man hat einen guten Partner, dem man vertraut. Mhm. Dann hat man, okay, man hat so eine Runde gekämpft, wie auch immer. Und irgendwann werden ja auch die Arme so ein bisschen schwer, ne? Und irgendwann schlägst du vielleicht mal irgendwas und die Deckung ist nicht da, wo sie sein sollte. Dein Partner findet eine Lücke. So. Leute, die keine geilen Trainingspartner sind, sehen diese Lücke und hauen da drauf. Das sind Leute, die bei uns im Training nicht stattfinden dürfen. Also das sind so Sachen, ich kann aus der Erfahrung sagen, wir haben sowas auch in der Vergangenheit ein, zwei Mal gesehen, diese Leute sind relativ schnell hier rausgeflogen. Das war so eine Sache, man hat die Person darauf hingewiesen, mit der Person darüber gesprochen, und wenn sie es nicht verändert hat, dann hat das auch relativ schnell hier aufgehört irgendwie, weil sowas hat hier keinen Platz. Das heißt, wie ich das zum Beispiel handhabe im Sparring ist, dass wenn du merkst, da ist eine Lücke, dann zeige ich, dass die Lücke da ist, indem ich markiere. Das bedeutet, ich tippe die Person eigentlich an. Das ist kein richtiger Schlag.
Yeah.
Ne? Ja. So. Und da merkst du halt so, guck mal, das ist das Ding, wo du zeigst, so, hör mal, da ist was offen. Ne? Du hast quasi nicht Überlegenheit demonstriert, das meine ich gar nicht, sondern du hast einfach nur gezeigt, hey, hier, du kannst da lernen, weil da ist noch was offen gewesen. Ich weiß, ich hätte treffen können. Wir haben beide gerade irgendwie was gelernt. Schöne Geschichte.
Das ist ja auch, merkt immer gerade deinen Satz, dass ich noch sagen wollte. Das ist ja genauso, wenn du jetzt auf dem Boden bist, machst du Ground and Pound, jetzt merkst du auf einmal, ah, da ist was offen, dann haust du ja nicht in die Lücke rein, sondern nimmst einfach die Faust oder halt deine MMA-Handschuhe, deine Faust mit dem MMA-Handschuh und dann reibst du so.
Genau, oder ich tippe.
So. Und dann merkt die andere Person so auf einmal, ah, jetzt habe ich gerade den Handschuh in der Fresse, das hätte jetzt ganz böse werden können. Ja. Hat genau den gleichen Lerneffekt.
Mache ich beim MMA auch, dass ich habe meine Tritte so unter Kontrolle, dass ich auch Knie markieren kann. Das ist dann auch einfach nur ich werfe ein Knie und du spürst einfach nur so, da wurde ich gerade leicht berührt. Mhm. Du weißt, da ist offen, aber ich habe dir nicht wehgetan. Mhm. Das ist eine super Geschichte. Aber der Punkt ist halt, was ich damit sagen möchte, ist, wenn so eine Situation aufkommt, das ist keine Situation, wo ich um mein Leben kämpfe. Das ist eine Sache, wo ich merke, hey, ich bin hier in Kontrolle, ich habe sogar eine Lücke gefunden, schöne Geschichte. So, der Grund, warum ich das alles erzähle, ist folgender. Wenn ich jetzt draußen unterwegs bin und ich merke, dass jemand auf mich zukommt, der quasi eine wandelnde Lücke ist, den pflaster ich nicht um. Dem gebe ich so viel Zeit wie möglich, sich irgendwie da rauszuziehen. Und auch dann kann man gucken, man muss sich nicht daran ergötzen, dass man jemandem die Schnauze polieren kann. Da geht es darum, so, hey, hör mal, ich mache dir hier eine klare Ansage, ich persönlich, ne, ich würde das euch jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber wenn ich merke, dass jemand so sehr eine wandelnde Lücke ist, dann ist es teilweise auch so, dass ich der Person drohe, ne, einfach um da dann diesen Konflikt wirklich aus dem Weg zu gehen, zu sagen so, hey, können wir machen, wollen wir jetzt aber nicht. Und dann kommst du halt an den Punkt, wo du einfach merkst, so normalerweise hat sich das dann auch. Und wenn nicht, dann muss die Lücke halt stopfen, okay, gut. Aber ich habe halt den Eindruck, dass viele Leute in diesem Bereich darüber fantasieren, Lücken zu stopfen. Und das ist dann das Ding, wo ich sage, darum geht's gar nicht. Weil wenn man wirklich mal in einem MMA-Kampf drin war und man wirklich das Gefühl hatte, man hatte entweder mal einen Sparring-Partner, der absolut die Kontrolle verloren hat, was beim MMA-Sparring nicht hier, aber mir ist das in der Vergangenheit schon passiert, wo jemand einfach die Kontrolle verloren hat, ne, und dann auf einmal ist es eigentlich die Prügelei. Oder halt, wenn man draußen wirklich mal auf die Schnauze bekommen hat, da merkt man halt irgendwann so, oh, da geht's nicht, es geht nicht um Überlegenheit und du wirst getroffen, das ist unschön und es ist auch einfach Kacke, aber es ist so ein Ding, wo du merkst, okay, eigentlich ist das, was Kämpfen in dem Moment ist, bei absoluter Ausgeglichenheit und dem Gefühl, man fühlt sich in einem ausgeglichenen Kampf immer unterlegen. Mhm. Wenn man gleich auf ist, fühlt man sich immer so, als ob der gegenüber der stärkste Mensch auf der Welt ist, weil man ist nervös, nichts funktioniert mehr, wie es soll, alles rutscht irgendwie ab und wie auch immer und zum Glück findest du manchmal hier und da eine Lücke und das ist ein ausgeglichener Fight eigentlich. Mhm. Das heißt, bei einem ausgeglichenen Fight fühlt man sich wahnsinnig unterlegen. So, und dann ist halt der Punkt, wo man dann merkt, okay, gut, da geht's dann darum, dass wir euch gut genug darauf vorbereiten, dass ihr da was bieten könnt. Und das Geile, was ich da immer wieder merke, ist, ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit relativ viel mit meinen Basic-Kursen auch so Grundlagen im Ring und im Grappling hier und da mal besprochen. Mhm. Und das Geile ist immer, wenn ich ein anderes Thema dann anspreche und ich lasse den Leuten immer am Anfang so ein bisschen frei, wie sie damit arbeiten können. Ne? So erstmal so, okay, probiert aus und dann reichert das ein bisschen mit Technik an. Du merkst halt, wie die Leute, die regelmäßig zum Training kommen, auf einmal die Sachen schon können. Ohne, dass ich denen das erklärt habe, weil die das woanders hernehmen. Mhm. Und da siehst du immer, das ist, was Kämpfen ist. Dass du da dann quasi den richtigen Impuls ziehst und sagst so, oh, ist es ausgeglichen, keine Ahnung, ich mache jetzt das hier. Und das ist immer der Punkt, wo ich sage, das ist der physische Anteil, den wir hier ausbilden wollen, dass ihr diese Kompetenz bekommt, dass ihr das machen könnt, dass ihr euch damit wohlfühlt und dass ihr gleichzeitig immer mehr eine Zufriedenheit oder eine Ruhe aufbauen könnt, weil ihr wisst, ich habe da ein Set aus der, von ein special set of skills, nein, aber halt so Verfügbarkeit von Dingen, die ich im Zweifel abrufen kann, falls es dann doch irgendwie knallen sollte. Und das sorgt dann dafür, dass es weniger knallen muss. Mhm. Das ist auch so ein Ding, was Scharia gerne gesagt hat, so von wegen bei Polizisten, ne? Wenn quasi wenig Training in Nahkampf irgendwie stattfindet und du merkst, die probieren Nummer 1, das haben die gelernt, dann probieren Nummer 2, das klappt dann irgendwie auch nicht. Scheiße, Taser kommt raus oder Schlagstock kommt raus. Das ist ja gar nicht laut.
Ja, die Kiddies, die geben mir gerade Vollgas, auf jeden Fall.
Also, ja. Ne, hier wird niemand, hier wird nichts abgerissen oder so, die Kinder machen gerade nur draußen.
Reine Desensibilisierung, die hauen sich gerade mit Stöcken ins Gesicht. Ja.
Um die Nasen abzuhärten, genau. Nee, aber da ist halt so ein ich finde halt in dem Bereich ist es super wichtig, dass die Leute einen Impuls bekommen, dass sie da improvisieren können und eben nicht an einen Punkt kommen, wo sie merken, boah, cool, ich kann es jetzt an jemandem ausleben. Und ich glaube, dafür oder da gebe ich mir sehr viel Mühe in meinem Training. Ich kann's, ne, wir geben halt selten zusammen Training, deswegen kann ich es jetzt bei dir nicht so stark beurteilen, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, diesen Punkt zu beleuchten. Und das ist das, was die Leute hier in meinen Augen lernen sollen, ne? Dass die Leute da vereiteln können oder auch in der Lage sind, darüber sich immer noch auszutauschen, was passiert hier gerade oder ne, zu gucken, dass sie es deeskalieren, bis es halt dann knallen muss. Aber dass sie auch, wenn es knallt, ein realistisches Verständnis davon haben, was eigentlich da in dir vorgeht. Mhm. Und dieser Punkt, das hatte Scharia nämlich auch irgendwann bei einem Wettkampf gesagt, er meinte, wenn du auf der Fläche stehst, das kann ich bestätigen, und man fängt an zu kämpfen, die Person, mit der man kämpft, fühlt sich an wie die stärkste Person, die man jemals getroffen hat. Ja. Weil die Pumpe geht böse und nichts funktioniert mehr. So, und darauf muss man die Leute vorbereiten. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das tun wir hier. Ich glaube, das tun wir hier auch mehr, als es normal ist, weil wir eben nicht sagen, ja, diese Gruppe von entmenschlichten Individuen, die euch halt in irgendwelchen Parkanlagen auflauern, die sind so ganz gefährlich und bla bla bla. Und dann, weil wenn das so der Fall wäre, dann ist das, was bringe ich den Leuten dann im Gegenzug bei? Ne, ja, wenn ich hier diese ominösen Wesen habe, die sich in irgendwelchen Parkanlagen rumschleichen, die euch eh überlegen sind, dann ist auch diese ganze Idee mit, ich trete mir jetzt in die Eier, dann ist gut Quatsch. Letztens noch gehabt, da hat mir der, ich habe keinen Tiefschutz angehabt beim MMA, ne? Da hat mir der Rudi, den kennt ihr ja auch noch aus der Folge, quasi.
Taxi-Rudi,
genau. Haben erstmal richtig schön in den Sack gehauen, weil er dachte, ich hätte einen Tiefschutz an. Und ich habe auch weiter mit dem gekämpft, ne? So, das ist auch kein Ausschalter, Leute, ne? Es geht darum, okay, gerade sowas, Recovery, Ordnung aus einer chaotischen Situation herstellen und dann da draufhauen können.
Ja.
Das ist wertvoll, das braucht ihr. Und das kann ich nicht, wenn ich 2, 3 Techniken habe, wo ich einen Handkipphebel anwenden kann.
Ja, ja.
Heute war mal wieder eine richtige Rant-Folge, ne?
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. Wir haben wieder einige Prügel abbekommen. Ich habe jetzt mal gerade aus Jux und Dollerei, ne? Während du jetzt hier deine, das war jetzt keinesweise despektierlich gemeint, aber deine Monologe gehalten hast, habe ich nochmal bei Google Trends reingeguckt und habe aus Jux und Dollerei einfach mal die Begriffe Judo und Karate eingegeben, ja?
Wenn du über Krav Maga.
Wenn du das machst, verschwindet Krav Maga, Selbstverteidigung, komplett ins Fass, ins Nirvana. Vom Verhältnis her.
Sogar MMA ist drunter gewesen.
Selbst MMA ist drunter gewesen. Also hier ganz krass war es halt 2004 noch. Guck mal, von der Relation her. Sagen wir mal, nehmen wir einfach mal Februar 2004. Ja, da war Judo, war MMA auf hatte 2, den Wert 2. Krav Maga den Wert 2. Selbstverteidigung den Wert 7. Judo den Wert 33 und Karate 42. So, und jetzt so langsam, dann irgendwann mal 2010, nahm das dann mal so ein bisschen zu, dass das MMA an Bedeutung gewann. Ja, aber letztendlich ist Karate dem MMA bis zu Corona, ja, immer von den Suchanfragen her überlegen gewesen. Absolut. Und jetzt ab Corona geht es so langsam los, aber selbst in der Corona-Zeit geht's hier ab. Guck dir das mal an. Also Karate ist immer vor MMA. Ah, hier gab's mal einen Monat, da war das mal 1822. Also das ist wirklich ganz krass. Und hier war sogar mal Judo über allem. Da war Judo über Karate und MMA. Aber ich vermute mal,
das ja, ist auch das Ding. Ja, aber da weißt du auch warum. Das ist ein MMA-Ding jetzt, ne?
Mit dem
das,
Judo?
Das Judo, ich glaube schon.
Meinst du, hat man da nicht irgendeine Weltmeisterschaft vielleicht? Was hat man denn im Juli? Nee, Olympia.
Yep.
Da war Olympia.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also entweder ja. Olympia oder halt das andere Thema ist auch, weil das fällt mir immer wieder auf, dass Judo so ein bisschen manchmal so in meinem Hinterkopf verschwunden ist, weil ich habe das ja auch mal gemacht, als ich irgendwie, ne, genau aus den Gründen, ne, so irgendwie als, keine Ahnung, 10-, 11-Jähriger mal von Mama hingeschickt worden bei der Polizei, ne? Und dann irgendwie so verliert man das ein bisschen und dann, ich hatte irgendwann einen Wettkampf und war total süß, weil ich, da sind meine Eltern auch hingekommen, irgendwie haben zugeschaut irgendwie, ne? Das war mir gar nicht, es war ganz, ganz putzig, weil meine Schwester und ich sind beide angetreten und dann haben die halt zugeschaut. Und dann meinte mein Dad mich danach auch, weil der hat früher Judo gemacht und der so, ja, nee, also, guck mal hier, die Veranstaltung wäre viel kürzer, wenn ihr vernünftig Sichelwürfe könntet, ne? Und dann dachte ich mir, erst wollte ich mich drüber lustig machen, meinte dann so, fuck, das ist ein guter Punkt. Weil wir alle ringerisch arbeiten.
Aber da waren auch ganz viele, 2018, 2019 war das auf einmal ein großer Trend geworden, dass Judokas gerade in so BJJ-Vereine, die jetzt kein Oldschool Gracie BJJ angeboten haben, sprich auch so diesen ganzen Stand-Up-Kram, sondern die dann halt so wirklich in erster Linie so Submission-Wrestling gemacht haben, dass die dann haben Judokas kommen lassen, damit sie wieder Takedowns lernen.
Ja.
Gerade so für das Gi BJJ.
Und das Gemeine ist, wenn du jetzt gerade mal so die ganzen richtig High-Level BJJ-Competitions anguckst, weißt du, da jetzt gerade
sind viele Judo-Würfe drin.
Nee. Ja, aber weißt du, wer da gerade das ganze Ding dominiert? Da kommen langsam die ganzen Ringer rein.
Ja,
da kommen gerade die ganzen hochklassigen amerikanischen Grappler.
Beim No-Gi.
Beim No-Gi. Kommen gerade
ja, aber beim Gi, ey, da gibt's ja so geile Judo-Würfe. Ja, ne? Ja, ja.
Deswegen, es ist so nah beieinander, Grappling und Judo.
Aber was man halt auch sieht, jetzt weiß man natürlich auch, warum es manchmal so reine Sportvereine gibt, die dann einfach auch im privaten Kontext so hier Karate anbieten, immer noch. Weil das halt immer noch so unfassbar populär ist, ne? Ich denke mal, gerade im Kinderbereich ist das noch so unfassbar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Mitglieder der Deutsche Karateverband hat. Was, guck ich nochmal gerade. Mitglieder... Deutscher Karateverband. Lass mal gucken.
Oh.
So viel sind das gar nicht mehr. Okay, 83.000. Da hätte ich jetzt gedacht, das wäre vielleicht noch sechsstellig oder so, aber okay. Ah ne, hier unten. Hier steht noch 130.000. Ja, okay. Ah, da hat sich ein bisschen was verändert. 2013 hatten sie 183.000, 2023 haben sie 134.000. Okay, ist schon ein bisschen weniger geworden, aber okay. Gut, nee, alles klar, aber trotzdem, nichtsdestotrotz, Karate, also wenn man das dann so in Relation setzt, ja, und dann ist auf einmal Krav Maga immer noch, eine ganz harte Nische, ne? Muss man
das
ganz klar sagen.
Das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Es ist so eine Sache, die in Werbung immer noch zunimmt, ne? Dass man merkt, so Leute hören da mehr drüber. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der vergangenen Folge gesagt, dass sich der Blick darauf auch irgendwie ändert, wenn du dir anguckst, irgendwie, ich glaube, das muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein, gab es eine Folge Friends, wo der Jon Favreau, der auch die Regie
mit dem MMA, genau, der
genau, wo er dann quasi der in der UFC mitgekämpft haben, alle waren so, guck dir den Quatsch an. Und das Interessante ist auch so, die ersten UFCs waren ja auch so ein bisschen so Freakshows.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden
Fall. Der Typ steht als Boxer, der hat einen Gi an, so, was geht hier eigentlich ab?
Ja.
Und auch keine Gewichtsklasse und so ein Scheiß, ne? Und dann merkst du aber auch, das hat ja mit der Zeit sich so ein bisschen professionalisiert. Und bei Krav Maga ist halt die Frage, in welchen Weg wird's gehen? Entweder es wird genau so auch irgendwie ein bisschen angereichert werden. Und da ist sehr interessant, zum Beispiel ICCS ist halt ein Bereich, in dem das sehr stark stattfindet. Es gibt einige Dinge wie beispielsweise die EFC oder ich glaube auch Sheepdog Response hat, glaube ich, auch irgendwie so ein Kampfelement. Oder auch sowas, was so Gracie Combatives eigentlich macht. Ne? Das ist alles das, was Krav Maga eigentlich sein sollte.
Mhm.
So, und da ist halt die Frage, wird das dann noch unter dem Begriff Krav Maga stattfinden oder schon unter dem Combatives-Begriff? Weil das Ding wird auch ständig irgendwie hier und da hingeworfen. Ne? Mhm. Da gibt es Leute, die sagen halt, ne, es gibt dann halt diese Combatives-Schiene, die ist eher am Krav Maga dran. Da gibt es irgendwie Combatives, das kommt aus dem Grappling und du bist so, wo kommt das jetzt alles zusammen? Und da ist halt auch nochmal ein Unterschied zwischen amerikanischem und europäischem Raum. Ne? Wie wird danach gesucht? Was sind die Begriffe? Was bedeutet das wo? Da hatten wir auch die Frage mit Coach, Trainer und so weiter und so fort. Und das hast du da eben auch, dass du ganz klar merkst, irgendwie Combatives ist in den Staaten ganz klar besetzt von sehr, sehr kompetenten
Grapplern
und Ringern, genau. Weil gerade so die EFC beispielsweise, ne, ist eine ziemlich coole Geschichte, die machen halt auch so einen behördlichen Kontext viel.
Ja, oder South Nark, ISA, Matrix, genau. Die ganzen Jungs, das ist ja alles, ne? Ja, alles Grappling for Cops.
Genau, super legiter Scheiß.
Der BJJ ne? for Cops, ja.
Super legiter Scheiß, ne? Und dann guckst du dir an, so, es gibt halt dann auch, na, gibt auch in Deutschland Leute, die coolen Combatives-Kram machen, aber gibt auch Leute, die schwierigen Combatives-Kram in Deutschland machen. So, es gibt's alles irgendwie so.
Ja.
Und da musst du halt immer gucken, so, was ist das? Und dann auch, wenn die sich so gegenseitig hijacken und damit auch sich selbst gegenseitig die Kundschaft nehmen und du merkst halt auch, das ist auch ein großer Punkt, der da noch mit reinspielt. Du musst auch immer gucken, wollen die nur ein Produkt verkaufen oder wollen die wirklich was unterrichten? Und das ist das Problem. Die Schnittmenge der Leute, die so schwafeln und die wirklich, also die, ich sag mal, die genug schwafeln, um gut zu vermarkten, aber nicht zu viel schwafeln, dass sie auch ein gutes Produkt haben. Diese Schnittmenge, die graue Zone, die ist echt klein. So.
Absolut. ganz abschließend noch, also mir ist jetzt in Deutschland noch kein Combatives aufgefallen, was irgendwie kompliziert in Bezug auf Techniken ist. Das Problem ist, was ich manchmal im Combatives sehe, ist, dass die eher kompliziert sind in dem, was sie in Sachen Mindset von ihren Mitgliedern abverlangen. Wenn du dann wirklich so einen Türsteher-Typen hast, ja, und dann sagst du, also, wenn jetzt einer blöd kommt, dann bist du direkt auf Condition Red und dann haust du ihm die Kopf vom Rumpf, dann legst du halt den Schalter um. Ich finde, das ist eher schwierig.
Ja, bei es wirkt halt so, als ob so ein bisschen so genau. Einsatztraining, so, es ist dann auch für die Tür
genau.
Richtig, ansetzbar.
Ja.
Und auch, ich merke auch, dass da das Thema ist, Combatives funktioniert super gegen untrainierte Gegner, die einfach nur aggressiv sind, glaube ich. So das, was ich bisher gesehen habe. Und dann hast du aber das Problem, wenn du jemanden hast, der halt so ein bisschen ein Konzept für Abstand hat oder sowas, der dich vielleicht auch als Bedrohung ernst nimmt, wenn er dich bedroht.
Ja, ja, ja. Dann ist
Combatives schwierig. Dann ist Aggression
Speed Modell am Arsch.
Das ist nämlich genau, was ich
absolut,
meine.
Absolut, das ist das Ding.
Und da habe ich auch mit Leuten, die halt auch komplettes Unterricht mal drüber gesprochen und da war auch das Feedback, dass er meint so, hey, hat absolut seine Daseinsberechtigung, aber auch seine Beschränkungen. Und das ist eben genau der Punkt.
Ja.
Und da ist halt die Frage, da muss irgendwie so eine Mischung entstehen. Und ich glaube, dass ICCS das eigentlich ganz gut abdeckt.
Ja, glaube ich auch. Gut, ihr Lieben, ich glaube, das war es heute wieder, ne? Ja, vielen lieben Dank für die beiden E-Mails, ne? Und ja,
die eine E-Mail, der einmal Kostüm war und einmal nackt.
Ja, hab ich jetzt nicht verstanden.
Ja, weil du halt meinst, die eine ist doch nur durch ChatGPT gehauen worden.
Ach so, so abgedreht. Ja, okay. Ja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, falls ihr nochmal, ihr für irgendwelche anderen Leute auch noch Fragen habt, ihr braucht ja auch nicht doppelt die E-Mails zu schreiben. Es reicht, wenn ihr eine bekommt. Ne? Wir gehen auf einzelne E-Mails ein. Die muss nicht unbedingt verstärkt werden. Und dann würde ich einfach mal sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.